Willkommen zu meinem neuen Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich auf mein neues Magazin hinweisen. Wohllebenswelt ist frisch im Fachhandel und könnt ihr selbstverständlich auch bei uns in der Waldakademie bestellen. Dann signiere ich euch das gerne auch persönlich. So, jetzt geht's aber los. Und zwar spreche ich heute mit Norbert Panek. Das ist der Buchenwald-Experte in Deutschland. Der hat auch mitgeholfen, den Nationalpark Kellerwald-Edersee einzurichten. Der weiß viel mehr über Buchenwälder als ich und deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal zu Wort kommen. Hallo Norbert.
Hallo, grüß dich Peter.
So Norbert. Norbert, du bist ja kein Förster, ne? Und hast auch nicht Forstwissenschaft studiert. Man möchte fast sagen, zum Glück.
Ja, wäre es der Kelch an mir vorübergegangen quasi.
Ja, also ich hatte mal überlegt, eine kurze Zeit nach meinem Studium, beziehungsweise das war davor, eine Försterausbildung zu machen, weil ich eben schon irgendwas in Richtung Natur und Wald und Pflanzen machen wollte, habe mich dann aber Gott sei Dank anders entschieden und eine Lehre als Landschaftsgärtner absolviert und danach studiert. Und aber immer schon sehr interessiert, auch in den Jahren, jungen Jahren, sage ich mal, was Wald angeht. Und ich bin ja in West-Berlin aufgewachsen. Da gab es natürlich schon auch größere Wälder, Grunewald ist vielleicht ein Begriff, aber auch spannender Stadtforst, also in den Außenbezirken gab es so wunderbare Naturecken. Das war ja damals die Zeit 60er Jahre, wo das in Berlin noch nicht so überlaufen war, sage ich mal, jetzt auch von der Entwicklung her. Es war ja alles abgeschottet gewesen und da hatten wir wirklich unsere Naturecken gehabt als Kinder und so bin ich eigentlich auch zur Natur gekommen, mehr oder weniger. Wir haben damals uns Netze gebastelt und sind damit auf hektargroßen Sandmagerrasen losgezogen, haben da Schmetterlinge gefangen.
Also überhaupt mal, weil wenn man als Jugendlicher auf Sandmagerrasen unterwegs ist,
ja, die
ist
Flächen
das schon ein spezielles Hobby.
Die Flächen würde man heute unter Naturschutz stellen. Das waren ja damals Industriebrachen gewesen, ja.
Also ich meine, ich war auch mit Tieren unterwegs oder mit Natur. Ich habe dann halt mit Fröschen um die Wette gequakt, solche Sachen gemacht. kannst du das übrigens, Frösche zum Quaken animieren?
Einmal draufdrücken.
Ja, was das aus deinem Mund? Nein, also das, ich kann das übrigens auch nicht mehr. Irgendwie so Luft in die Backentasche und dann kann man das so rauslassen, dass sich das wirklich fast anhört wie Froschquaken und dann werden die ganz wild, weil die da Konkurrenz vermuten. Aber das hat natürlich jetzt mit Wald weniger zu tun, sondern mehr mit der Geschichte. Aber wie bist du ausgerechnet auf Buchenwälder gekommen? Also das ist ja was anderes als Sandmagerrasen. Ne?
Eigentlich dann erst hier, als ich dann 1978 hier nach Nordhessen gezogen bin. Nach Korbach und dann ging es ja schon 86 war es gewesen mit der Nationalparkdiskussion hier in Hessen los. Da gab es den Vorschlag vom BUND, Landesverband Hessen, Naturschutzverband, der die Diskussion da angestoßen hat. Und ich kannte das Gebiet, also eines waren drei Standorte, die zur Diskussion erstmal standen. Und eines kannte ich auch schon vorher sehr gut, das war eben der Bereich, der heute ein Nationalpark geworden ist, hieß damals Wildschutzgebiet Edersee. Das war also ein 5000 Hektar großes Gebiet, das aus Buchenwäldern bestand hauptsächlich und super geeignet war. Ich habe dann selbst auch nochmal Untersuchungen durchgeführt. Das waren ja, wie gesagt, drei Standorte und das war wirklich der beste Standort von den dreien gewesen. Ein Gebiet, das ja total unzerschnitten ist, keine Siedlungen, keine Straßen, die da durchführen. Das findet man ja normalerweise in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland eigentlich nicht in dieser Größenordnung. Und so ging das dann los und dann habe ich mich natürlich im Zuge der Diskussion auch in diese Buchenwälder quasi verliebt, weniger in die da dann dagegen geschossen haben, waren ja größtenteils Förster gewesen, muss ich leider sagen. Aber auch
ja gut, die verliegen sich ja eher ins Buchenholz, ne, muss man sagen. Ja. Das ist das Problem, ja.
Und das war eben die Initialzündung, hat sich natürlich dann auch sehr intensiv mit dem Thema befasst. Und als Nicht-Förster habe ich mir dann doch einige Fakten drauf geschafft, die damals vielleicht auch einige Förster beeindruckt haben. Meistens im negativen Sinne. Aber und so kam das letztendlich. Und dann ging es ja dann auch, nachdem der Nationalpark ausgewiesen war,
ging es um die Frage, wie um dieses Weltnaturerbe, um die Frage, könnten Buchenwälder in Deutschland auch die Kriterien eines UNESCO-Weltnaturerbegebietes erfüllen. Und da hatten wir schon damals mit Hannes Knapp, denke auch eine der großen Buchenexperten, also das ist ja, muss man immer dazu sagen, du hast mich jetzt als der super Buchenexperte hier vorgestellt, aber Hannes Knapp ist ja einer derjenigen, die sich ja auch dann noch sehr intensiv mit befasst haben bei dem Thema, als es dann darum ging, halt diese Buchenwälder in Deutschland oder Teile davon als UNESCO-Welterbestätten zu nominieren.
Was muss man dazu erfüllen? Weil, sagen wir mal, die Buchenwälder in Deutschland sind ja arg ramponiert. Das sind ja eigentlich überwiegend, jetzt mal von den zwei Nationalparks abgesehen, kleine Fleckchen, die schon wegen Rückegassen sonst was durchschnitten, stark runtergekloppt. Also das heißt, da fehlen schon ganz viele Bäume. Ich meine, es ist schön, wenn man die schützt, aber ja, wenn das quasi so in einen Topf im Amazonas-Regenwald kommt, würde man jetzt so spontan sagen, okay, was ist so der tiefere Sinn?
Genau, also das liegt ja immer an der Begründung, wie man das aufzieht, aber letztendlich ist klar, das haben uns auch alle Fachexperten, die da sonst noch sich mit dem Thema Buchenwälder befasst haben, gesagt, die deutschen Wälder sind aufgrund ihres Zustands sind ja meistens alles.
Da ruft jetzt bestimmt gerade eine Forstverwaltung an und sagt, hör auf.
Ja, das kann natürlich sein. Ein Fan von mir, der gerade anruft.
Du musst mehr Nummern sperren, sehe ich schon.
Ja, um Gottes Willen. Na, jedenfalls ist es so gewesen, dass uns die Experten gesagt haben, das hätte keine Chance. Die Buchenwälder erfüllen ein Kriterium, auf jeden Fall nicht das Kriterium der Unversehrtheit.
Tja,
und es sind alles Wirtschaftswälder ehemals, die da unter Schutz gestellt worden sind, auch wenn sie jetzt längere Zeit aus der Nutzung raus sind. Aber es kam dann ja, also wir haben auf jeden Fall festgestellt, Buchenwälder, Rotbuchenwälder, die europäischen Rotbuchenwälder gibt es eigentlich wirklich nur in Europa, die Rotbuche, Fagus sylvatica, und Deutschland liegt genau im Zentrum dieses Weltverbreitungsareals.
Oder
das ist
lag,
ja schon, ne? ist ja schon ja. mal ein Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal so.
Ja.
Und dann kam aber eines dazu, das hat uns dann letztendlich geholfen, und zwar haben 2007 die Ukraine und Slowakei 10 Buchenwaldgebiete, und das sind ja da echte Urwaldgebiete, kleine Reservate zwar, erfolgreich nominieren können. Die sind dann UNESCO-Weltnaturerbe geworden. Und das letztendlich war der Ausschlag, zu sagen, okay, da hängen wir uns dann mit der Nominierung dran. Das ist ja möglich, dass man dann eine Cluster-Nominierung auf den Weg bringt, wo wir quasi uns dranhängen. Wir müssen natürlich dann nachweisen, also Deutschland musste nachweisen, warum man jetzt dieses Cluster, das Bestehende in der Slowakei und der Ukraine ergänzen möchte. Das fiel uns aber relativ leicht, weil, wie gesagt, Deutschland liegt im Zentrum der Buchenverbreitung, und die Gebiete in der Slowakei und Ukraine liegen ja mehr im peripheren Bereich des Areals. Und so kam das Ganze dann in Gang. Dann wurden Gutachten gemacht und schließlich dann die Nominierung auf den Weg gebracht. Und 2011 war es dann soweit, dass tatsächlich dann diese 5 Gebiete, die wir jetzt in Deutschland haben, als UNESCO-Welterbestätten im Zusammenhang mit den ukrainischen und slowakischen Städten dann anerkannt worden sind. Und mittlerweile ist ja dieses Cluster noch erweitert worden 2017, wo dann nochmal, glaube ich, um die 50, 60 Gebiete dazu kamen, die alle sich verteilen europaweit, Italien, dann die ganz wichtigen Gebiete in Rumänien, die jetzt teilweise ja auch sehr stark beeinträchtigt werden durch illegale Abholzungen. Und ja. Frankreich ist ja mit bei Spanien und so weiter. Also,
aber die Frage, die Frage, die da auftaucht, wenn die Deutschen, ja, ich will nicht sagen Restwälder, das hört sich fast so traurig an, aber es sind ja wirklich nur noch kleine. Und die Bäume sind ja auch nicht so ganz schrecklich alt. Ne? Also die älteren, weiß ich nicht, plus minus 200, wenn man jetzt mal von den Heiligen Hallen absieht mit 300-Jährigen.
Ja.
Wie lange wird, das ist ja immer die Diskussion, wie lange dauert es, wenn man die jetzt wirklich in Ruhe lässt, bis aus sowas wieder ein Urwald wird? Das ist ja eine ganz schwierige Diskussion. Wir haben ja auch die Diskussion, da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Ich sage immer, es gibt in Deutschland keinen Urwald mehr. Du hast im Nationalpark ja eine kleine Ecke ausfindig gemacht und es auch geschafft, dass die jetzt mit aufgenommen worden ist im Nationalpark Kellerwald-Edersee.
Ja.
Aber erstmal vorneweg, wie lange würde das deiner Meinung nach dauern, bis aus diesen Reservaten, wenn man die jetzt wirklich in Ruhe lässt, wieder ein Urwald wird?
Also es hängt einmal davon ab, wie alt die Ausgangsbestände schon sind.
Also sagen wir mal 200, so die älteren, ne?
Ja. Also die müssten dann einmal vielleicht diesen Entwicklungszyklus durchmachen, gewissermaßen. Also wenn man davon ausgeht, dass die Buche hier auf unseren Standorten zumindest vielleicht 250, 300, 350, vielleicht auch 400 Jahre alt werden. Also diesen Zeitraum würde ich ansetzen, um zu sagen, wenn dieser Zyklus durch ist, dann kann man vielleicht davon sprechen, dass das wären dann sekundäre Urwälder. Also es wäre nicht der Urwald original, wie wir ihn vor 2000 Jahren hier in Deutschland hätten, sondern das sind dann eben die so sekundäre Urwälder. Und wir haben ja jetzt schon, ich meine, dieser Begriff Urwald ist vielleicht auch so ein bisschen irreführend. Also wir haben ja jetzt schon Bestände, wo man sieht, da findet Urwaldentwicklung insofern statt, weil sich der Totholzanteil extrem erhöht in diesen Beständen. Das sind ja meistens alles auch ehemals genutzte Bestände, also diese Schirmschlagbestände, wo dann die alten Buchen langsam zusammenbrechen. Wir haben
also vielleicht nur ganz kurz, weil das ein Fachausdruck ist, Schirmschlag nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hat man früher und macht es leider heute immer noch so gemacht, dass man die Buchen, alte Buchenbestände, die alle gleich alt sind, weil die eben aus dieser klassischen Forstwirtschaft kommen mit gleich alten Beständen, die hat man aufgelichtet, dann unten den Boden, teilweise sogar gepflügt, die Bucheckern sind reingefallen. Es kam kniehoch junge Buche auf und dann hat man die alten Buchen alle abgehackt. Das ist Schirmschlag. Und wenn man den mittendrin unter Schutz stellt sozusagen, dann hat man einen sehr aufgelichteten Altbestand und drunter ganz viele junge Buchen. Ne? Das hat mit Natur natürlich nichts zu tun, aber das ist so das Bild von den Beständen, die dann in Freiheit entlassen werden. Ne?
Genau, und ist übrigens interessant, dass auch im Nationalpark, hier im Kellerwald-Nationalpark zu beobachten, diese freigestellten Schirmbuchen oder Überhälter, sagt der Fachmann, die haben ziemlich unter der Dürre jetzt in den letzten beiden Jahren gelitten. Die stehen halt frei über der Naturverjüngung und sehr exponiert. Und die Sonneneinstrahlung dann ist eben halt so stark, dass die Bäume dann auch vertrocknen. Aber das führt dazu, dass die relativ schnell dann absterben. Das bringt Totholz. Und diese Jungbestände, die dann nachwachsen, die würden sich ja dann selbst auch differenzieren und strukturieren im Zuge der natürlichen Entwicklung, die dann da Platz greift. Ne?
So die dann
und das
so
dauert dann natürlich eine längere Zeit, sag ich mal, bis dann wirklich sekundäre Urwälder entstehen. Aber es geht ja um diesen Prozess, der dann da ungestört ablaufen kann. Und wer weiß, ob wir in 500 Jahren überhaupt auch noch die Buche hier haben in Europa, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht. Ne? Das ist ja noch die zweite Frage.
Naja, ich sag mal, in 500 Jahren, also wenn die Menschheit das da nicht geschafft hat, ist das, glaube ich, ist das nicht das Hauptproblem, auch wo die Buchen dann sind. Ne? Aber muss man leider zynischerweise so sagen. Und ich meine, man sieht ja auch mal, was für Zeiträume das sind. Wenn da ein Urwald, ich sag's übrigens ähnlich, es gibt ja keine klassische Definition, ab wann ist ein Wald ein Urwald, aber ich sag's auch immer so, eine Generation muss durchlaufen, also es muss eine Generation von der Buchecker bis zum erwachsenen Baum in unter Urwaldverhältnissen aufwachsen, also unter Altbuchen ungestört und dann, aber und das ist so plus minus, also es sind Jahrhunderte und da sieht man mal, wie viel Zeit man braucht, damit sich solche Systeme wieder erholen. Ne? Und
ja, klar.
Die Frage ist, die stellen wir uns auch immer, es gab mal von Bundesamt für Naturschutz eine Studie. Danach, das war die, glaube ich, von 2005, die kennst du wahrscheinlich auch, da war irgendeine Tagung, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da stand damals drin, das ist jetzt schon 15 Jahre her, dass Buchenbestände über 160 Jahre nur noch 0,3% Anteil haben. Jetzt sind wir 15 Jahre weiter, jetzt kann man also sagen, Buchenbestände über 100, weil die kann man ja nicht vermehren, Buchenbestände über 175 dürften es ja eigentlich weniger als 0,3% sein, weil immer weiter drin rumgehackt wird.
Ne? Das ist ja die Bundeswaldinventur-Daten sind das, die ja, also die Altersklasse 160 und aufwärts, die ist ja insofern nicht relevant für Buchen, weil die meistens ja schon im Alter von zwischen 140 und 150 Jahren abgeholzt werden, also im Zuge dieses Schirmschlagverfahrens. Und dann stehen vielleicht noch ein paar 160-jährige Bäume auf der Fläche, aber letztendlich ist es so, dass es keine über 160-jährigen Buchen gibt eigentlich, Buchenbestände in Deutschland. Das ist
doch
so eine Marke, deswegen
bei euch
zählt man noch nicht, weil bei uns ja. Wir haben im Nationalpark die älteste Buche, ist ungefähr, hat man jetzt festgestellt, über 260 Jahre
alt. Aber hoffentlich nicht mit Kernbohrung, oder?
Oder ja, ich weiß es nicht, wie sie es festgestellt haben.
Also vielleicht auch das zur Erläuterung. Das finde ich bei Forschungen immer ganz, das tut mir in der Seele weh, wenn die Forscher mit so langen Holzbohrern in dicke alte Stämme bohren, um die Jahrringe auszuzählen an so Bohrspanproben. Ne, dann versucht man natürlich genau den Mittelpunkt des Baums zu treffen und zieht dann wie aus so einem Käse, gibt es ja auch so Käseprüfer, ne, zieht das dann und zählt dann auf diesem Bohrspan die Jahrringe ab. Ganz super toll, nur das Problem ist, der Baum hat dann ein Loch, ne, und da kommen Pilze rein. Und deswegen komme ich gerade drauf.
Fördert dann das Totholz.
Quasi. Also Forscher können manchmal auch ein bisschen brutal sein, ne?
Ja, das ist sowieso. Also ich finde auch, ich sehe das ja jetzt bei uns in unserem Nationalpark hier. Ich sage jetzt immer unser oder mein Nationalpark, Nationalpark Kellerwald-Edersee. Da wird so viel geforscht. Und ich finde, eigentlich müssen auch mal respektvoll sein und sagen, also lasst doch mal jetzt die Ecken in Ruhe. Also es werden überall diese Punkte, die Markierungen, diese Rasterpunkte. Und das ist eigentlich, ja, und dann werden Tiere markiert und das halte ich sowieso auch für grenzwertig. Klar, aber man will ja nicht irgendwie jetzt an die Daten ran und auch Argumente finden für einen besseren Naturschutz. Muss das vielleicht gemacht werden oder muss auch gegenüber der UNESCO ja auch belegen, dass also da die Entwicklung im Sinne des Naturschutzes weiter voranschreitet, aber letztendlich passiert ja da auf der Fläche nichts. Da kann ja auch nichts falsch gemacht werden.
Nee, und ne? Ich habe das mal aus dem Bayerischen Wald gelesen, das war, glaube ich, eine der größten oder die größte Weißtanne, die da rumsteht, vielleicht steht sie ja immer noch, habe das irgendwo in einer Fachzeitschrift mal gelesen, da wollte man eben schauen, was lebt denn da alles so, Tücher ausgebreitet, alles mit Insektiziden eingenebelt.
Habe ich also auch gelesen.
Und dann fallen alle Insekten von dem Baum tot runter und dann hat man gesagt, oh, da ist ja eine Art dabei, wo wir gedacht haben, die ist ausgestorben.
Ja, das war das letzte Exemplar gewesen.
Das war vielleicht das letzte Exemplar, wo man sagt, also ich, jetzt wirklich mal ganz im Ernst, ich finde, Forschung kann auch etwas respektvoller stattfinden. Und also wenn das zerstörungsfrei ist, also dass sich da Menschen durchbewegen.
Ja, das sehe ich genauso.
Da ist ja nichts gegen zu sagen. Ne? Und dass man Insekten untersucht. Aber indem man massig Tiere tötet, Bäume verletzt, auch den Boden aufgräbt, so, das kriegt man ja nie wieder in dieser Schichtung zurückgelegt. Das kann man grundsätzlich ja mal machen, aber wenn das auf der ganzen Fläche passiert, das sind natürlich keine schweren Eingriffe im Vergleich zur Forstwirtschaft, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es im Nationalpark Kellerwald-Edersee ist, gibt es ja ein Wegegebot für Wanderer, wo man sagt, also die dürfen das nicht. Und die Menschen, die sagen, okay, ich will was rausfinden, die dürfen nicht nur runter vom Weg, sondern die dürfen auch Sachen kaputt machen.
Mhm. Ja.
Schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite sind wir froh um alles, was die entdecken, weil wir dann sagen, okay, also auch in Wirtschaftswäldern, wo ja immer behauptet wird, ja, das ist gar nicht schlimm, wenn wir da zwei Drittel der Bäume raushacken oder auf lange Sicht sogar alle dicken, das fördert sogar die Artenvielfalt und deswegen ist es ja ganz schön, wenn man weiß, nee, also es gibt ganz viele, die können überhaupt keine Sonne vertragen.
Ja. Ich finde auch, wenn man die Daten dann wenigstens auch so einsetzen würde, dass sie auch für den Fortschritt für den Naturschutz bringen und auch für die Forstwirtschaft, dass die Daten von der konventionellen Forstwirtschaft mal genutzt werden. Das ist ja auch nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, man wehrt sich ja gegen alles, was jetzt irgendwie aus der Ökologie-Ecke kommt. Und jetzt beispielsweise, wenn es darum geht, die Wiederbewaldung oder die Walderneuerung einzuleiten auf den Flächen, die jetzt hier großflächig abgestorben sind, einfach mal zu gucken, wie läuft das denn eigentlich auf einer Fläche im Nationalpark, die eben liegen geblieben ist. Da gibt es ja auch genügend Studien mittlerweile, die belegen, dass diese Flächen sich viel effektiver, schneller auch teilweise wieder begrünen, sage ich jetzt mal salopp, und dann auch mit den richtigen Baumarten, als wenn ich anfange, die Fläche komplett zu räumen, die mit schwerem Gerät zu traktieren, der Boden, das Totholz, die Biomasse, die da auf der Fläche liegt, einfach abzuräumen und dann die Fläche da einfach so in der unter dem Einfluss der Sonneneinstrahlung liegen zu lassen und dann auch noch anzufangen, da auf irgendwelche Bäume zu pflanzen, von denen man meint, sie wären klimastabil. Also was im Moment hier gerade in Deutschland passiert, ist wirklich ein in meinen Augen ein Riesenskandal eigentlich, wie mit diesen Schadholzflächen umgegangen wird, wo die Biomasse komplett abgeräumt wird. Biomasse ist in meinen Augen quasi die das biologische Futter eines Waldökosystems. Und was wir in Deutschland machen, ist, wir lassen unsere Wälder verhungern, weil wir dieses Futter nicht mehr bieten, nicht mehr haben auf den Flächen. Und so sehen unsere Flächen da, unsere Wälder, unsere Forsten auch dementsprechend aus.
Ja, und der, sagen wir mal, es kommt ja fast noch schlimmer. Also es gibt zum einen den momentanen merkwürdigen Reflex, also die Forstverwaltung, es ist überhaupt wirtschaftende Kontrollbehörden, das sieht man in Berlin am Flughafen, ist nicht immer die beste Idee, ne? Wenn Behörden anfangen, Wirtschaftsunternehmen zu spielen. Aber ja. In Deutschland ist das ja großflächig der Fall, dass die staatlichen Forstbehörden wirtschaften. So, die haben ein Budget, ich sag mal 100.000 Euro zu erfüllen. Das kriegt man mit Fichte jetzt nicht mehr hin, weil die stirbt überall ab, der Markt ist übersättigt, man verdient damit kein Geld mehr, also was macht man? Man schlägt Holz in alten Buchenbeständen ein. Ja. Übrigens mit der Folge, dass der Preis auch gerade kräftig in den Keller rauscht, ist ja logisch, wenn das alle machen.
Ja.
Dann muss man, um die 100.000 Euro zu kriegen, noch mehr Holz einschlagen, weil es ja weniger Geld dafür gibt. Also die Spirale dreht sich immer schneller. Und dazu kommen noch merkwürdigere Sachen. Es wird ja immer behauptet, es findet der Waldumbau statt. Der Wald wird umgebaut, das braucht halt seine Zeit. Wir haben in Deutschland zwar immer noch über die Hälfte Nadelplantagen, aber das dauert ja alles. Und dann sieht man so Sachen, wie du rausgefunden hast am Hohen Knochen im Sauerland. Sauerland ist ja war zumindest eine Fichtenwüste in vielen Teilen.
Ist immer noch.
Ja, und es ist immer, naja, das ändert sich ja gar ein bisschen, aber
der Borkenkäfer.
Der Borkenkäfer macht's, ja. Der Borkenkäfer sagt immer, nee, also das Fichte ist hier nicht so gut. Und dann geht man in einen der letzten größeren Buchenwälder im Sauerland hin und hackt den ab und pflanzt Fichte rein. Also was ist denn das eigentlich für ein Ding?
Also im Hochsauerland ist wirklich ein Drama, ein Eingriff passiert, der für mich absolut unvorstellbar ist. Da wurden also 30 Hektar Buchenbestand geschlossener, intakter, über 100-jähriger Buchenbestand abgeholzt und die Flächen dann, also sukzessive, nicht in einem auf einem Schlag, sondern in einem Zeitraum von 5 Jahren, aber immer sukzessive, sodass jetzt fast überhaupt nichts mehr da ist von diesem Altbuchen-Altbestand. Und dann wurden die Kahlflächen anschließend mit Fichte aufgeforstet. Diese Fichtenaufforstungen sind teilweise wieder vertrocknet. Und was mich am meisten wütend macht, ist halt, dass es offensichtlich keine gesetzliche Handhabe gibt, um dagegen vorzugehen.
Also die Kahlschlagsgröße ist ja beschränkt. Wenn ich das richtig, ich habe mir das ja mal angeguckt.
Ja,
Die sind immer schön unterm Radar geflogen. Das heißt,
unter 2 Hektar.
Und haben immer nur knapp 2 Hektar abgeholzt und wieder ein Jahr gewartet. Dann wieder 2 Hektar abgeholzt, wieder gewartet. Ne? Und so langsam.
Genau.
Und das unter den Augen der staatlichen Kontrollbehörde, die sagt, nein, das ist alles okay.
Genau. Und das ist halt ein Punkt, der für mich absolut nicht nachvollziehbar ist. Also da muss wohl eine riesige gesetzliche rechtliche Lücke bestehen. Allerdings muss ich auch sagen, dass da auch die Naturschutzbehörden meines Erachtens gepennt haben. Und jetzt ist es allerdings so, dass das Ganze bis hin in den Landtag jetzt das Thema dort angekommen ist. Und ich hoffe, dass da jetzt auch zumindest die Politiker, die da für Forst zuständig sind oder sich berufen fühlen, da was zu ändern endlich. Und zwar eben halt, dass wirklich Kahlschläge rigoros nicht mehr zugelassen werden können. Also das ist ja in dem nordrhein-westfälischen Forstgesetz so geregelt, dass die, dass immer noch Kahlschläge unter 2 Hektar dort wohl zulässig sind.
Aber wäre es nicht eigentlich noch wichtiger, also das ist auf jeden Fall, bin ich sofort dabei, überhaupt Kahlschläge ist, muss man sagen, kann man sich angesichts der Klimakrise, also wir wissen ja alle, zumindest alle Fachleute, Kahlschläge bewirken, dass die Landschaft austrocknet, sich aufheizt und dass der Folgewald viel, viel schlechter wächst. Und das kann man sich ja gar nicht mehr erlauben. Ne? So, und genauso wenig, wie man bei Rot über die Ampel fahren darf, darf man eigentlich nicht unsere Klimaanlage killen, unsere allgemeine. Ja, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, diese älteren Buchenwälder, sagen wir mal ab 100, 120, selbst davon gibt es ja gar nicht so viele. Also ich finde, man dürfte da eigentlich, also wenn wir es ernst nehmen und wir würden eine gewisse Fläche in Deutschland unter Schutz stellen wollen, müsste es eigentlich ja genau die Fläche sein, für die wir global Verantwortung haben, nämlich Buchenwälder.
Genau.
Ne?
Ja, genau.
Müsste man, also ich finde, meine Meinung ist 20, ich werde ja immer radikaler mit meinen Meinung, vielleicht sogar 30%. Ich finde das nicht radikal. Also wenn wir das von Brasilien fordern würden, würde ich sagen, wie lasch, 20-30% der Waldfläche unter Schutz stellen und zwar vom dicken Ende her im Laubwald runter. Und dann kämen wir, glaube ich, automatisch bei 100-120-jährigen Buchenbeständen raus, wo man sagt, die darf man eigentlich überhaupt nicht mehr bewirtschaften. Ne?
Ich denke gerade im Sauerland, was ja total verfichtet ist und dort die wenigen Buchenbestände, die noch da sind, ja eine große Funktion erfüllen, eine biologische Funktion im Verbund auch, Biotopverbund und von der als Refugium quasi in dieser Fichtenwüste. Und angeblich ist aber so gewesen, wohl jetzt bei diesem Beispiel Hoher Knochen, dass da keinerlei Schutzstatus auf der Fläche liegt.
Ja, wie kann das sein? Also das Deutschland musste doch Europaschutzgebiete melden und ich glaube, es sind, 17-18% der Waldfläche betroffen und was meldet man?
Das Gebiet ist halt nicht dabei.
Ne? Ja, klar. Ne? Also das hat man ja so mit heiser Nadel gestrickt und man hat natürlich Fichten und Kiefernplantagen gemeldet und einfach lustig irgendwas in den Topf geworfen. Wir kennen das hier aus unserer Gegend und sagt, hey, also ich melde auch kein Maisfeld als Insektenwiese. Hat man aber gemacht. Also man hat diese Fichtenäcker gemeldet, ne? Und viele alte Buchenwälder. Wir haben das gerade hier aus der Nähe auch aus Sinzig mal überprüft, meiner alten Heimatstadt. Schöner alter Laubwald war es mal. Der ist leider mittlerweile böse zusammengehackt. Und der hat keinerlei Schutzstatus in diesem Sinne, ne? Wo man sagt, Freunde, was machen wir eigentlich da?
Ja. Also hier in Hessen hat man beispielsweise auch Autobahndreiecke oder die Freiflächen, die mit Wald bestockt waren, auch als FFH oder hier als Kernflächen sogar bei Hessenforst, Landesbetrieb Hessenforst, hat er solche Flächen als Kernflächen ausgewiesen.
Also Kernfläche muss man sagen, sind Kernfläche, die mit dem höchsten Schutzstatus.
Ja, Kernfläche heißt halt hier bei Hessenforst, dass da keine Nutzung mehr stattfinden.
Klar, also Autobahndreieck muss ich ehrlich sagen, da kommt man ja auch relativ schlecht mit dem Harvester dran, ne? Weil da sind ja aber Leitplanken und so, also die sind doch echt verrückt, oder? Also ein Autobahndreieck zur Kernfläche ist Schutzgebiet. Ich meine, das hat den Vorteil, da geht auch wirklich kein Mensch rein. Ne?
Ja, das ist irgendwo absurd.
Ach du meine Güte, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja skurril. Ja, also.
Aber letztendlich, ich hoffe, dass da jetzt durch diesen Fall, der jetzt auch ja publik geworden ist im Hochsauerland, dass da was in Bewegung kommt. Und da muss man halt sehen, weiter abwarten.
Ja, aber sagen wir so, also wenn da nichts passiert, wir sind ja international nicht mehr glaubwürdig. Ne? Also
Nein, sowieso nicht. Also, ja.
Und man meint das ist, glaube ich, so eine Spätfolge vom Kolonialismus, dass Leute aus vermeintlich weniger entwickelten Ländern das nicht sehen, was wir hier machen. Ich meine, die kommen uns ja auch besuchen. Ne? Also wir hatten hier, das weiß ja auch den iranischen Forstchef, der auch sehr, sehr große Buchenurwälder betreut.
Ja.
Und der war fassungslos, was wir hier als Wald bezeichnen. Ne? Weil wenn das jemand kennt, wie das eigentlich aussehen müsste, das weißt du ja auch, du hast solche Wälder ja auch schon gesehen, dann ist man schockiert, was hier eigentlich veranstaltet wird. Und das Allerbeste ist ja, dass die meisten, zumindest die öffentliche Hand, die ja einen Großteil des Waldes bewirtschaftet, überhaupt kein Geld damit verdient. Die machen ja nur Verluste. Ne? Man sagt, dann hört doch einfach auf damit. Nee, aber das geht nicht. Der muss ja gepflegt werden, der Wald. Ne?
Ja, das ist, also ich sage mal, die gesamte, also wir was den Forstsektor betrifft, haben wir, das wird ja immer so hingestellt, auch vor den offiziellen Forstvertretern, das ist jetzt die schlimme Klimakrise, die jetzt uns da in Bedrängnis gebracht hat. Es ist, wir haben in Deutschland eine ausgemachte oder hausgemachte, muss man besser sagen, Forstkrise und das schon seit Jahrzehnten eigentlich. Man hat ja immer auf Nadelholz gesetzt, immer auf die Fichte, auf Kiefer und alles, was dann an Bedenken kam, ist abgeschmettert worden. Also das geht ja zurück bis ins 19. Jahrhundert, wo es ja auch damals schon im Zuge der Aufforstung mit Fichte Leute gab, Forstprofessoren, Forstwissenschaftler, die wie Karl Geier beispielsweise, der Münchner Forstprofessor, der auch ein Buch geschrieben hat, 1884 rausgegeben, Der gemischte Wald, die immer schon darauf hingewiesen haben, dass hier mit den Nadelhölzern, das geht in eine falsche Richtung und jetzt fällt uns das Ganze auf die Füße. Und
aber Moment mal, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Wald, ja, ne, hat doch 2017 noch nahegelegt, den Nadelholzanteil zu erhöhen wegen dem Klimawandel. Also man hatte anscheinend 2017 noch nicht gewusst, dass das keine gute Idee ist. Und da sagst du jetzt 1884, also das ist ja ein Affront.
Ja, man, es ist für mich ist das, also dieses, das ist unser Forsterbe, was wir quasi übernommen haben und leider bewegt sich da die Forstwirtschaft, die konventionelle, muss man natürlich klar sagen, immer noch in dieser Denkweise. Also das ist an dieses Grundprinzip aufforsten, durchforsten, kahlschlagen, hat sich im Prinzip seit 200 Jahren nicht wesentlich, es gibt natürlich modifizierte Konzepte, klar, aber es hat sich im Wesentlichen nicht viel geändert und das ist für mich eine Sache, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist und wir müssen sehen, dass wir endlich zu einer ökologischen Denkweise, was die Behandlung von Wäldern angeht und einen ökologischen Ansatz, da müssen wir hinkommen und das wird aber alles abgewehrt. Ne? Die Forstwirtschaft lebt in meinen Augen in so einer ideologischen Blase irgendwo, die von außen nichts ranlässt und wenn sich irgendwas ändern soll, muss eigentlich, glaube ich auch, das kann nur von innen heraus passieren, weil wir auch die Naturschutzverbände, wir diskutieren ja seit 10, 20, 30 Jahren über naturgemäßen Waldbau, wie der aussehen muss und es passiert im Prinzip nichts. Ja, also da wird die Forstlobby auch natürlich in gewisser Weise noch mit unterstützt von der Politik. Und das ist das Schlimme. Ne?
Aber die Frage ist, also wenn das, das ist, also ich meine, ich bin ja auch daran verzweifelt, ich saß ja auch mal in dieser Blase drin. Eine Blase kann man von innen, es ist relativ schwierig, weil eine Blase ist ja geschlossen. Ne? Man kann eine Blase, man kennt das ja vom Wandern, soll man zwar nicht machen, aber man kann eine Blase aufstechen, dann kommt der ganze Eiter raus. Das ist die eine Möglichkeit.
Gutes Bild.
Das ist natürlich, und das tut weh, aber natürlich nur in der Blase. Also von daher ist das Bild tatsächlich treffend. Das wäre so die Möglichkeit, wo ich denke, also ich würde die Blase gerne mal aufstechen. Die Blase von innen verändern, hast du dann eine Idee, wie das gehen soll?
Also ich kenne viele, oder vieles vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt einige Forstleute, die auch mit der Gesamtsituation, die in Forstämtern arbeiten, in Revierförster etc., die mit der großen Lage insgesamt, wo sich die Forstwirtschaft hinbewegt, auch nicht zufrieden sind. Nur die haben halt Angst, ich sag's mal salopp, das Maul aufzumachen, ja, und auch dann mal sich zu positionieren. Klar, kann ich auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, die sind halt abhängig in gewisser Weise, aber es, wie gesagt, ich habe den Eindruck, es gibt da schon viele Forstleute, die in eine andere Richtung denken, nur sie müssen es mal halt artikulieren und das geschieht nicht.
Ja, also die können sich artikulieren, aber wie bringen wir sie dann dazu, das zu artikulieren? Weil das hat ja was mit Trauen zu tun und die meisten sind, das muss man ja auch mal sagen, Beamte auf Lebenszeit, die können ja gar nicht gefeuert werden.
Nee, richtig. Also die müssen dann halt ein gewisses Risiko mal eingehen. Nur, also wie gesagt, ich bin da relativ oder eher pessimistisch, wenn man jetzt sagt, das kann von außen irgendwo der Anstoß kommen. Klar, die Politik müsste andere Rahmenbedingungen schaffen, damit wir zu einer Forstwirtschaft kommen, die tatsächlich dann auf einer Naturbasis arbeitet Und aber da ist ja im Moment auch kein Ufer zu sehen. Also,
sagen wir vorsichtig, wir müssen auf die nächste Wahl setzen.
Ja, auch selbst wenn ich jetzt die Grünen sehe hier, ich sehe sie ja nun hier in Hessen, die ja nun auch mitregieren mit der CDU zusammen hier. Und was die nicht bewegt haben, das ist also, man sieht ja jetzt auch die
Position. Stichwort Dornröder Forst,
genau,
Stichwort Windräder im Reinhardswald und so weiter. Ne?
Ja,
also es ist jetzt auch nicht unbedingt besonders waldfreundlich. Nee, das kann man so nicht sagen.
Selbst und die Chance besteht ja jetzt auf Bundesebene durchaus, dass die Grünen dann in eine Koalition mit der CDU, CSU dann gehen müssen und da werden die total untergebuttert. Also das wird, wenn sie überhaupt bereit sind, in so eine Koalition einzugehen mit einem Bundeskanzler möglicherweise, der Friedrich Merz heißen könnte.
Oh je, okay.
Ich will da keine Horrorszenarien an die Wand malen, aber wir müssen einfach auch die politischen Rahmenbedingungen mal realistisch sehen und da bin ich also eher skeptisch. Aber
also nichts mit einer Blase von außen. Nee, aber das wäre das Aufstechen von außen. Aber sagen wir, das ist eines die Politik, das andere ist natürlich die Bevölkerung. Ne? Und mit dem Nationalpark, das ist ja auch eine im Prinzip, ich will nicht sagen Graswurzelbewegung, dafür ist es am Anfang nicht breit genug gewesen, aber das ist ja auch von außen gekommen sozusagen. Du warst ja nicht intern. Ne?
Also, wir haben ja auch die Bundesbürgerinitiative Waldschutz, die ja jetzt viele kleine Initiativen, die vor Ort arbeiten, zusammengebracht hat. Das ist schon mal gut und ich hoffe, dass da jetzt auch dann wirklich ein spürbarer Widerstand sich entwickelt, der auch bis auf politische Ebene reicht und um da endlich eine Veränderung herbeizuführen.
Und das ist doch eigentlich schön, weil wir kommen nämlich jetzt langsam zum Schluss und das ist mir wichtig, dass wir auch einen optimistischen Ausblick haben, wenn es denn einen gibt. Also nicht jetzt krampfhaft an den Haaren herbeigezogen, aber das fand ich gut, dass du es erwähnt hast. Bürgerinitiative, also Bundesbürgerinitiative Waldschutz, BBIWS, die haben auch eine Homepage. Da sind nicht alle Waldbürgerinitiativen drin, aber doch eine ganze Reihe. Und das ist genau der Punkt. Was ist eine Bürgerinitiative? Das sind einfach 3-4 Leute, die sagen, hey, wir sind eine Initiative.
Und ja.
Muss ja noch nicht mal einen Verein gründen. Und wenn einem dann
da brauchst du
nicht,
7 Leute für.
Für einen Verein braucht man 7. Ja, siehst du, Bürgerinitiative geht schlanker. Also alleine würde ich es übrigens, kann man es theoretisch auch machen, aber alleine würde ich es nicht machen, weil dann ist man ein Querulant. Aber mit mehreren zusammen und dann Dinge öffentlich machen. Das geht denen so auf den Zeiger. Du hast es ja schon gesagt, es sind auch viele Kolleginnen und Kollegen, die trauen sich nicht an die Öffentlichkeit. Denen geht das auch auf die Nerven. Und wenn dann zugleich noch von außen ein Druck kommt und hinter jedem, der mit der Motorsäge eine Buche absägen will, schon 3 Bürgerinnen und Bürger stehen und sagen, hey, was machst du da eigentlich mit unserem Wald? Das wäre so meine Hoffnung, dass so diese Mischung, also von innen und außen, also nur von außen eine Blase behandeln, das geht wahrscheinlich nicht, aber durch diese Mischung so ein Druck entsteht, dass wir irgendwo, vielleicht nicht in der Stärke, aber doch irgendwo in die Richtung wie Fridays for Future, so viel Druck ausüben, dass Politik und dann auch Verwaltung, es sind ja letztendlich nur Verwaltung, muss man sagen, Verwaltungen auch in Bewegung kommen, ne?
Allerdings muss man auch immer wieder, ich will ja jetzt kein Wasser in den Wein wieder schütten, das Thema Wald ist sehr speziell, glaube ich, für die meisten Bürger oder für den Normalbürger, der erstmal gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ist das eben schwer zu erschließen irgendwie. Es ist ein sehr komplexes Thema auch und wir haben es ja auch jetzt gesehen im letzten Jahr, wo es mit diesen Schadholzflächen losging, dass also da hektarweise die Fichtenbestände umgekippt sind. Da gab es einen Riesenaufschrei erstmal, aber jetzt hört man überhaupt nichts mehr davon. Also dieser Push ist einfach weg jetzt und irgendwo, ist mein Eindruck zumindest und die Frage ist, wie man das wiederbeleben kann.
Naja, zum Beispiel durch so einen Podcast, wie den wir jetzt beide gerade machen, wir machen, das ist jetzt kein Riesenpush, wir wollen jetzt aber nicht größenwahnsinnig werden, aber einen kleinen Push für alle, die zuhören, kann man nur zum Abschluss sagen, geht doch mal raus in den Wald, schaut euch den an, also nicht im Sinne von Polizei sondern und Kontrolle, sondern genießt den und wenn euch was Positives auffällt, kann man dem Personal auch mal auf die Schulter klopfen, wenn das was Negatives ist, dann kann man auch mal den Zeigefinger heben und sich einfach in unser Gemeinschaftseigentum einmischen, denn das ist es ja letztendlich, der Wald. Ne? Es ist erstmal ist es was, was der Menschheit gehört, noch nicht mal nationalstaatlich, wir denken ja immer nur in menschlichen Abgrenzungskategorien, es gehört allen, das ist ein Naturschatz, in vielen Fällen sogar in öffentlicher Hand. Das heißt, es gehört wirklich allen Bürgerinnen und Bürgern und da darf und kann man sich kräftig einmischen. Ne? Und das ist eigentlich meine Hoffnung und wir beobachten das ja auch immer mehr, dass es immer mehr Leute tun. Also in diesem Sinne, Norbert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Du hast
keine
deine
Ursache.
Arbeit irre viel schon bewegt und der Nationalpark, ja. Das ist ja dein Nationalpark, ist ja auch ein lebendes Denkmal, was du dir redlich verdient hast. Und wenn du da durchgehst, dann kannst du immer nur sagen, hey, bei jedem Baum gibt es einen Klaps hinten drauf, safe.
Ja, das ist das Beeindruckende.
Das ist doch cool.
Dieses Gebiet aus der quasi Okkupation des Menschen befreit worden ist und das ist schon ein Erfolg.
Also ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch mal Norberts befreite Buchen an.
Genau.
Ja. In diesem Sinne, Norbert, vielen Dank und mach auf jeden Fall weiter.
Dankeschön und schöne Grüße zurück.